dass wir eine Begegnung mit dem Herrn unseres Lebens haben wollen. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Damit möchte ich Sie grüßen heute Morgen. Und wir möchten nun miteinander singen, Herr Jesu Christ, dich zu uns wend, 126, die ersten drei Verse. Gehört zum großen Unbegreiflichen unseres Lebens, dass Gott sich um unser Leben kümmert und wir dürfen ihm all das hinlegen, was uns bewegt. Du, Herr, unser Gott, du regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Deine Macht ist viel größer als unser Denken. Und manchmal sehen wir die Proportionen so schlecht. Und dann wird uns unser kleines Leben mit all dem, was an kleinen Dingen dort geschieht, so groß. Herr, gib uns jetzt eine Begegnung mit dir. Dass uns werde klein das Kleine und das Große groß erscheine. Und gib du doch, dass gar nichts mehr zwischen uns und dir dazwischen liegen kann. Stell das jetzt alles in dein Licht, damit wir es ausräumen können und dass deine Vergebung uns ganz frei machen kann. Herr, und dann nimm du unser Leben, damit du etwas daraus machen kannst. Zu deinem Lob, zu deiner Ehre. Herr, wir stehen jetzt vor dir, damit du mit uns reden kannst. Wir sind mit unserem Leben in deiner Hand. Herr, dir geben wir uns hin, rede du jetzt mit uns und auch all das, was wir jetzt in der Stille dir sagen. Sorge du für uns. Wir beten in der Stille. Herr, wir danken dir, dass deine Gnade jeden Morgen neu ist. Amen. In 2. Mose 33 wird erzählt, wie Mose dem Herrn begegnete. Bleiben Sie geschwind stehen, wenn das Wort Gottes gelesen wird, sollten wir hören. Dann ist alles unwichtig. Sie haben nachher Zeitenplatz zu suchen. Wir sollen hören, wie ein Mensch vor Gott stille steht. Und der Herr sprach Mose sprach zu dem Herrn: Siehe, du sprichst zu mir, führe das Volk hinauf und lass mich nicht wissen, wen du mit mir senden willst. Wo du doch gesagt hast, ich kenne dich mit Namen und du hast Gnade vor meinen Augen gefunden. Habe ich denn Gnade vor deinen Augen gefunden, so lass mich deinen Weg wissen, damit ich dich erkenne und Gnade vor deinen Augen finde. Und sieh doch, dass dies Volk dein Volk ist. Gott sprach, mein Angesicht soll vorangehen, ich will dich zur Ruhe leiten. Mose aber sprach zu ihm, wenn nicht dein Angesicht vorangeht, so führe uns nicht von hier hinauf. Denn woran soll erkannt werden, dass ich und dein Volk vor deinen Augen Gnade gefunden haben, wenn nicht daran, dass du mit uns gehst, sodass ich und dein Volk erhoben werden vor allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Der Herr sprach zu Mose, auch das, was du jetzt gesagt hast, will ich tun, denn du hast Gnade vor meinen Augen gefunden und ich kenne dich mit Namen. Und Mose sprach, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und Gott sprach, ich will vor deinem Angesicht alle meine Güte vorübergehen lassen und will vor dir kundtun den Namen des Herrn, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und er sprach weiter, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und der Herr sprach weiter, siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Fels stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir tun. Und du darfst hinter mir hersehen, aber mein Angesicht kann man nicht sehen. Nun wollen wir singen 529. Alle vier Verse, das Lied von Philipp Friedrich Hiller, 529.
Das wäscht uns an ihr Brüder, das wäscht uns an ihr Brüder.
Wenn wir so oft klagen über die Schwierigkeiten, die wir im Leben haben, dann ist uns sicher nicht bewusst, dass wir den schwierigsten Kämpfen, die Gott eigentlich von uns bestanden haben will, sogar noch ausweichen. Die Väter des Glaubens haben mehr davon gesprochen, dass das Leben des Glaubens ein unheimliches Ringen ist. Wie man oft nicht die Klarheit hat, wenn man nicht weiß, was richtig ist, wie Anfechtungen und Proben kommen, die man in seiner Kraft überhaupt nicht bestehen kann. Und da haben sie Begegnungen mit dem lebendigen Gott gehabt. Und ich weiß nicht, ob sie richtige Begegnungen mit Gott haben, mitten in ihrem werktäglichen Leben. Davon handelt heute unser Predigttext, 1. Mose 18. Und der Herr erschien Abraham im Hain Mamre, während er an der Tür seines Zeltes saß, als der Tag am heißesten war. Und als Abraham seine Augen aufhob und sah, siehe, da standen drei Männer vor ihm. Und als er sie sah, lief er ihnen entgegen vor der Tür seines Zeltes und neigte sich zur Erde und sprach: Herr, habe ich Gnade gefunden vor deinen Augen, so gehe nicht an deinem Knecht vorüber. Man soll euch ein wenig Wasser bringen, eure Füße zu waschen, und lasst euch nieder unter dem Baum. Und ich will euch einen Bissen Brot bringen, dass ihr euer Herz labet. Danach mögt ihr weiterziehen. Denn darum seid ihr bei eurem Knecht vorübergekommen. Sie sprachen: Tu, wie du gesagt hast. Abraham eilte in das Zelt zu Sarah und sprach: Eile und menge drei Maß feinsten Mehls, knete und backe Kuchen. Er aber lief zu den Rindern und holte ein zartes, gutes Kalb und gab es dem Knecht, der eilte und bereite es zu. Und Abraham trug Butter und Milch auf und von dem Kalbe, das er zubereitet hatte, und setzte es ihnen vor und blieb stehen vor ihnen unter dem Baum, und sie aßen. Das habe ich nur einmal erlebt auf einer Reise in Rumänien, wo uns auch so ein Bruder bewirtet hat und wo er am Tisch stehen blieb und nur uns essen ließ. Das war uns ganz peinlich. Das ist eine alte Form der höchsten Anerkennung der Gastfreundschaft, dass er dasteht wie ein Diener, der Hausvater. Was darf ich dir noch bringen? Da sprachen sie zu ihm: Wo ist Sarah, deine Frau? Er antwortete: Drinnen im Zelt. Da sprach er, ganz interessant, es hieß sie und jetzt plötzlich er: Ich will wieder zu dir kommen übers Jahr. Siehe, dann soll Sarah, deine Frau, einen Sohn haben. Das hörte Sarah hinter ihm, hinter der Tür des Zeltes. Die lauschte. Und sie waren beide, Abraham und Sarah, alt und hoch betagt, sodass es Sarah nicht mehr ging nach der Frauenweise. Darum lachte sie bei sich selbst und sprach: Nun, ich bin alt, soll ich noch der Liebe pflegen, und mein Herr ist auch alt? Da sprach der Herr zu Abraham: Warum lacht Sarah und spricht: Meinst du, dass es wahr sei, dass ich noch gebären werde, die ich doch alt bin? Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Um diese Zeit will ich wieder zu dir kommen, übers Jahr, dann soll Sarah einen Sohn haben. Da leugnete Sarah und sprach: Ich habe nicht gelacht. Denn sie fürchtete sich. Aber er sprach: Es ist nicht so. Du hast gelacht. Herr, lass uns doch das Lachen vor deinem Wort vergehen. Amen. Es war vor einem Jahr, da hat hier auf dieser Kanzel ein Mann gepredigt. Der hat schon zu seinen Lebzeiten seine Lebenserinnerungen aufgeschrieben. Und es wurden zwei Bände voll. Und er hat diese Lebenserinnerungen mit einem ganz ungewöhnlichen Titel überschrieben: Gott begegnete mir. Und da denkt einer: Ja, was hat der bloß erlebt? Hat er Halluzinationen gehabt oder hat er sich in das Reich der Parapsychologie begeben? Hat er irgendwelchen ekstatischen Erlebnis in einer schwärmerischen Bewegung gehabt, worin höchste außerseelische Zustände verzückt wurde? Was war bloß mit dem Mann los? Gott begegnete mir. Wenn Sie das Buch aufschlagen, dann merken Sie, da erzählt ein Kaufmannssohn aus Riga von Inflation, vom Familienleben, wie er Soldat werden muss. Wo ist der Gott begegnet? Er hat Menschen getroffen, richtige Menschen dieser Welt. Und dort hat er in vielen Menschen Gott gefunden. Nur wenn Sie sich jetzt zur Seite drehen, nach rechts oder links, möchten Sie sagen, also ich kann den lang angucken, der neben mir sitzt, aber also ich kann das nicht vorstellen, dass Gott in diesem Menschen mir begegnen soll. Ich möchte deshalb das Ihnen an diesem Abschnitt aus dem Leben Abrahams verdeutlichen. Erstens, es fängt mit einem unscheinbaren kleinen Dienst an. Wir waren ja auf unserer Israelreise dort unten am Hain Mamre, das ist also eine heiße Stelle vor Hebron, da ist so ein kleiner Kiosk aus Wellblechen, wo man Coca-Cola und Postkarten kaufen kann. Und dort unten an dieser Stelle saß also der Abraham und hatte sein Zelt aufgeschlagen, so ein schwarzes Beduinenzelt. Und in der Mittagszeit wird es dort ziemlich heiß. Was sind das, 48 Grad im Schatten? Da kann man nicht mehr arbeiten. Und der Abraham wird da gesessen sein und wird so vor sich hingedöst haben. Und plötzlich schreckt er auf und da sieht er drei Männer kurz vor sich stehen. Ach, sicher wollen die nach Hebron. Die müssen gerade weiterlaufen, die Straße runter. Nein, so spricht Abraham nicht. Es waren wildfremde Menschen, die er noch nie gesehen hat. Abraham fällt vor ihnen nieder. Und er sagt, Herr, habe ich Gnade gefunden, vor deinen Augen so gehe nicht an deinem Knecht vorüber. Es waren reine Menschen, nichts als Menschen, keine Flügel hinten dran, ganz normale Menschen, wie sie bei uns auf der Straße laufen. Und der Abraham fällt vor ihnen nieder. Und nun werden sie sagen, ach, das sind eben orientalische Sitten. Das ist nicht wahr. Wenn Sie nur ein paar Verse weiterlesen, dann finden Sie, dass in Sodom, nicht weit vom Hain Mamre, diese orientalischen Sitten schon nicht mehr galten. Und als diese Boten Gottes nachher weitergehen, diese Menschen, dann werden sie dort gehänselt und der Mutwillen wird mit ihnen getrieben. Das Gastrecht ist ein heiliges Recht Gottes, das Gott seinen Leuten als eine der wichtigsten Pflichten ins Leben hineingibt. Und ich bin so froh, dass ich das heute einmal predigen darf und Ihnen sagen darf. Wie ich gestern Abend noch einen Teil vom Wort zum Sonntag hörte, dachte ich, vielleicht missversteht das einer heute und sagt, genau wie das Wort vom Sonntag gestern Abend spricht er jetzt, wir sollen lieb sein in der Welt. Ich sage, liebe Freunde, das werden Sie doch nicht verwechseln. Ich will doch Ihnen nicht sagen, sind Sie lieb, Sie können es ja gar nicht. Es wird doch Ihnen gehen wie mir, dass wir die Kraft nicht haben. Aber das Große im Leben des Abraham war doch geschehen, dass Gott in diesem Leben der Mächtige wurde und dieses Leben umgedreht hat und diesem Abraham gesagt hatte, ich bin dein Herr. Und der Abraham von dort so frei wird, dass er merkt, ich muss jetzt vor Gott gar keinen Klimmzug mehr machen und eine besondere Leistung hervorbringen, sondern mein alltägliches Leben wird wichtig, wird brauchbar und zum Segen für andere. Und ich muss nur noch warten, wer mir morgen früh über den Weg läuft und dort wird mir Gott ganz nahe sein. Entweder ich kann ihm ein Segen sein oder Gott wird mir zum Segen. Es gibt keine tägliche Verrichtung meines kleinen Lebens, wo ich nicht dem großen Gott begegne und wo ich nicht sein Diener in dieser Welt bin. Verstehen Sie den Unterschied zu allem christlichen Moralgewäsch unserer Tage? Hier ist doch die Beschlagnahmung eines Dienstes. Da geht es nicht um große Weltaktionen, sondern da ist ein Mensch, der plötzlich von einer großen Eile ist, der seine ganze Dienstmannschaft auftreibt, obwohl die sagen, also Chef, das sind wir nicht gewohnt, in der Mittagssitze kann kein Mensch schaffen. Und der Abraham sagt, es muss sein, um der Liebe willen. Und dann geht er selbst zu den Herden hinüber und sucht sich das beste junge Kalb heraus. In jeder Speisekammer steht ja sowas, was man sagt, das wäre vielleicht das Minderwertigere, aber er sagt, das Beste hole ich. Das, was ich mir zurückgelegt habe für diese Fremden, von denen er nichts weiter weiß, als dass es fremde Menschen sind, die ihm noch nie begegnet sind. Und dann treibt er sie alle an und sagt, Tempo, Tempo, legt mal vor. Und er selbst, ja, das kostbare Wasser wird noch hergetragen, um den fremden Menschen die Füße zu waschen, ein ecklicher Dienst. Und dann steht er selber da und bewirtet sie, weil ihm das selbstverständlich ist. Sehen Sie, der Abraham hat nicht viel, und das mögen ihm heute viel vorwerfen, von der Gesellschaft gesprochen, wie die umgeändert werden kann. Ich glaube, der Abraham hätte die Gesellschaft sicher auch gern umgeändert, wenn er die Möglichkeit dazu hat. Und wenn Sie die Möglichkeit haben, ändern Sie sie. Aber wahrscheinlich wird es bei Ihnen und überall in der Welt so sein, dass der Fürst dieser Welt viel stärker alles schon längst in seine Bahnen gelenkt hat. Und ein Auftrag, von dem können wir uns alle nicht entziehen, dass unser Gott sagt, ich will dich zum Segen setzen. Und das fängt an, wo sie ihn den paar Menschen begegnen, die mit ihnen zu arbeiten haben. Wo sie in eine Familie hineingestellt oder so ein paar Freunden hingesetzt sind. Wo sie eine Verwandtschaft haben. Dass Gott sagt, ich will dich zum Segen setzen. Und dass das gar keine welterschütternden Aktionen sind. Ganz, ganz kleine und geringe Dienste. Mir ist das ein furchtbarer Gedanke, wenn Abraham sitzen geblieben wäre. Wenn er vielleicht dauernd nur sich Gedanken gemacht hätte über ganz große Aktionen, die einmal geplant werden müssen, in fernerer Zukunft, dann hätte er in diesem Augenblick den lebendigen Gott nicht begegnet, in Menschen. Der ganz nahe zu ihm kommt, so wie Jesus es gesagt hat, ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich gespeist. Ich bin durstig gewesen. Ihr habt mich getränkt, ohne es zu merken. Ich bin krank gewesen, ihr habt mich besucht. Einige haben ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Und dann frage ich mich, ob wir Christen nicht vor ganz großen, volltönenden Worten nicht unser Leben selbst ganz arm gemacht haben. Wen haben Sie denn zu Gast gehabt an Ihrem Tisch? Wen laden Sie heute aus diesem Gottesdienst an Ihren Tisch mit ein? Wir haben Menschen unter uns, deren Heimat ist tausende von Kilometern weit weg. Wen laden Sie zu Tisch ein? Merken Sie nicht, dass Sie sich um die ganzen großen Gaben Gottes bringen? Dass Gott in Menschen in ihr Leben hineinreden will. Durch Menschen hindurch, durch ganz sterbliche Menschen, ohne Flügel hinten drauf, ganz normale Menschen. Und die für sie Boten Gottes werden. Und dann Abraham steht da und erkennt das. Weil sein ganzes Leben umgeprägt ist von der einen Ordnung Gottes. Du sollst ein Segen sein. Das Zweite. Die wunden Punkte werden angerührt. Sprachen von Begegnungen mit Gott. Es fängt mit einem ganz kleinen Dienst an. Und jetzt kommt das Zweite, die wunden Punkte werden angerührt. Wahrscheinlich könnte jeder von uns jetzt, wenn wir uns so ganz offen austauschen könnten, sagen, in meinem Christenglauben ist alles so leer geworden. Ich habe viele Fragen und Zweifel, ich habe Ängste und Enttäuschungen erlebt. Ich würde am gernsten mich mit anderen austauschen. Ach, fang doch mal an, tu doch was für deinen Herrn. Und in dem Augenblick, wo du anfängst, für ihn etwas zu tun, kommt er dir entgegen und bedient dich. Sie werden es nicht fertigbringen, dass sie nur ein Opfer bringen. Wenn sie versuchen, einen Kranken zu trösten, werden sie am Ende merken, der Kranke hat sie getröstet im Namen Gottes. Probieren Sie es doch und reden Sie nicht drüber. Es wird nur der erleben, der es tut. Mit einem Dienst fängt es an, aber dann ist wichtig, wenn es zu einer Begegnung mit Gott kommt, dann schäkert man nicht nur lustig miteinander, sondern werden die wunden Stellen im Leben aufgerührt. Wahrscheinlich hat der Abraham viel in seinem Leben verdrängen müssen. Sie wissen, was Verdrängungen sind, dass wir die Dinge, die wir nicht bewältigen, einfach in unser Innenleben hinunterdrücken. Und was wir so vom Tisch wischen, kommt später mit verstärkter Wucht, ja sogar oft in Krankheitssymptomen wieder aus unserem Körper heraus. Und da sprechen die Männer das ganze Gebiet an, das so wund war. Wo ist deine Frau? Und dann sprechen sie von diesem Kind. Und indem sie dieses ganze Thema anrühren, da war das doch das Thema der unerhörten Gebete. Das war doch das Thema, wo dem Abraham selber nie mehr klar war, wie kann das bloß sein, dass Gottes Wort nicht stimmt? Das stimmt doch einfach nicht. Und er brachte es nicht fertig, das auszusprechen, dass es nicht stimmen kann. Und jetzt rührt er dieses ganze wunde Gebiet auch noch an. So viele Leute sagen immer wieder zu mir, und es geht ihnen wie mir ganz genauso, sagen, ich will doch mit gar niemand reden. Ich habe doch Angst davor, das ist mir so komisch, wenn da einer neben mir sitzt und wenn man da so einen Gesprächskreis hat und alles. Ich habe doch Angst. Ich auch. Weil wir so töricht sind, dass wir die unbewältigten Nöte unseres Lebens hinunterdrücken. Und da geschieht es, dass diese Boten Gottes zielstrebig. Die reden nicht von den Fleischpreisen und was sonst aktuell ist beim Essen, sondern die reden zielstrebig von der tiefsten Not eines Menschen. Und ich weiß nicht, ob Sie so ein Auge haben für den Menschen neben sich. Ob Sie das können, einen anderen ansprechen. Wissen Sie, da war ja gar keine Verurteilung drin, sondern einfach dem anderen zugesprochen, das gilt dir. So wie wir es beim Abendmahl einander zusprechen, das gilt dir. Und der Abraham steht da als ein Mensch, der von Gott heil gemacht wird. Ich wollte noch einen dritten Punkt sagen, nur eine kurze Ankündigung. Ich muss über diesen ganzen Abschnitt, bei Gott ist kein Ding unmöglich, am nächsten Sonntag extra predigen. Das sprengt die Predigt. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Das ist eine Sache. Aber dass hier ein Mensch mit all seiner Not, mit all seinen Glaubensanfechtungen, plötzlich durch den schwachen Dienst von einfachen Pilgern, die an ihm vorüberziehen, plötzlich wieder vor seinem großen Gott steht und auf einmal das Ziel seines Lebens erkennt. Meinen Sie doch bitte nicht, wenn ich Sie als Bitten sage, reden Sie doch ein bisschen nachher nach dem Gottesdienst miteinander, als ob mir es darum ging, um ein bisschen Human Relations. Mitmenschliche Beziehungen. Sondern dass es darum geht, dass sie einer Berufung untreu werden, dass Gott sie schon längst dazu bestimmt hat, Segen für andere Menschen zu sein, obwohl in ihrem Leben selbst so viel noch so wund ist. Wenn sie anfangen, diesen Dienst zu sehen, und nur noch ein letztes, da muss ich jetzt von unserem kleinen Herzen reden. Unser kleines Herz. Da steht die Sarah hinten. Ja, im Zelt gibt es ja keine Türen mit Stahlrohrzargen, sondern da gibt es nur Teppiche. Und sie hört. Wenn sie vorher gelacht haben, sie dürfen lachen, denn sie haben alle schon auch gelauscht. Aber das, was hier das Wort Gottes sagen will, ist, dass man die Verheißungen Gottes überhaupt nicht fassen kann. Dass das die Bibel selber sagt. Und dass die Sarah einfach lächeln muss und sagt, schön wäre es ja. Das ist mal eine schöne Welt, die da beschrieben ist. Und ich verstehe es, dass es Menschen gibt, die die Bibel zerreißen. Aber die Boten Gottes lassen es nicht stehen. Es wird ja in dieser Erzählung plötzlich deutlich, dass der Abraham wirklich mit Gott gesprochen hat. Es ist in dem Geheimnis angedeutet, er redet plötzlich, der Herr sprach zu ihm und sagt zu ihm. Und dass da dieser Abraham diesen Männern gegenübersteht, die, und das gar nicht fassen kann, während die Frau da drin in dem Zelt lächelt und lacht und sagt, wie soll ich das auch mit meinem Denken noch fassen können? Es ist doch viel zu groß und unglaublich. Gott sagt, du kannst lachen. Lang kannst du lachen. Und an deinem Lachen werde ich mich verherrlichen. Ich hätte denken können, dass Gott diesen beiden sagt, ihr seid es nicht wert. Nein, wir sind es nicht wert. Und Gott macht einfach weiter mit seinen Verheißungen und sagt, lach nur drauf zu, du wirst staunen, was aus deinem Leben werden kann. Man erschrickt darüber, dass selbst eine Sarah, die so viel von Gott erfahren hat, eine Frau des Glaubens uns weit überlegen, hier nicht einmal die großen Verheißungen Gottes fassen kann. Und sie war darauf angewiesen, dass ihr's andere immer wieder bestätigen und ihr's in ihr Leben hineinsprechen, sagen, Sarah, du wirst es sehen. Du kannst lachen, aber es wird wahr sein. Ich möchte Sie einfach bitten, fangen Sie an mit Ihrem Leben. Einen Dienst zu tun, den ganz alltäglichen Dienst, aber tun Sie ihn für Jesus. Und tun Sie ihn in seinem Namen. Fangen Sie einfach an, diesen Menschen neben sich zu sehen mit seiner Lehre und sprechen Sie ihm das zu. Rühren Sie die wunden Punkte an, dort wo Menschen zweifeln, wo sie es nicht mehr fassen können. Und sagen Sie das. Unser Herz ist so klein für die großen Zusagen Gottes. Mir rief dieser Tage ein Arzt aus einer Universitätsklinik an, und ich darf das weiter erzählen. Und er sagte, wissen Sie, ich bin nach Moskau gefahren. Ich war ja auch mal ganz nah bei Jesus gestanden. Aber in den letzten Jahren, das war alles aus meinem Leben hinausgegangen. Und dann habe ich dort ein paar Christen getroffen. Und seitdem bin ich Gott wieder ganz nah geworden. Wissen Sie, um was Sie sich bringen, wenn Sie sich aussperren aus dieser Gemeinschaft? Gott begegnet Ihnen, er will die Woche Ihnen ganz reich machen, voller Begegnungen mit ihm. Amen. Und nun singen wir das Lied, der Herr ist gut, in dessen Dienst wir stehen. Die kleinen Dienste sind Belohnungen, die von ihm noch reichlich heimgezahlt werden. Er gibt mehr Lohn, als man erwarten kann. 496, Vers 5, 6 und 7.
Thank you.
sollen beten. Herr unser Gott, wir können dich nicht in heiligen Orten und in der Versenkung unseres Denkens finden. Du selbst willst immer wieder diesen Vorhang der Verhüllung wegschieben und in deinem Wort zu uns reden, durch Menschen. Und wir danken dir, dass wir das immer wieder erfahren und erleben, wo dein Wort verkündigt wird, dass nicht Menschen mit uns reden, sondern du an die wunden Punkte unseres Lebens rührst und uns heil machst. Herr, mach jetzt auch den Schaden gut, das Versäumte, die Schuld, die du uns wieder aufgedeckt hast. Und sprich du uns frei durch deine Vergebung. Und geh du mit uns in diese neue Woche hinein. Uns sind oft die kleinen Aufgaben unseres Lebens zu gering. Aber dir sind sie so wichtig. Du adelst sie. Du machst sie so groß. Du machst sie so bedeutsam. Herr, lass das doch geschehen, dass durch unsere Gastfreundschaft, durch unsere kleinen Worte, durch die Besuche des Gemeindedienstes, durch das, was wir an den Krankenbetten sprechen, durch dieses geringe Reden und durch dieses wenige darbringen, was wir bringen, du selbst dich verherrlichst, du selbst mit Menschen redest. Herr, ohne dich können wir nichts tun und wir sind so froh, dass du dich an uns bindest und dass wir mit dir rechnen können. Segne so allen Dienst, wo auch in deinem Reich und bei deiner Gemeinde in deinem Namen geschieht. Lass ihn nicht vergeblich sein unter den jungen Menschen und unter den Alten, unter den Einsamen, unter den Zerbrochenen, unter denen, die am Leben verzweifeln. Gib doch, dass Menschen da sind, die in deiner Vollmacht zu anderen reden können, von dir und von deinem Heil. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und dann singen wir noch den letzten Vers vom Lied Herr ist gut, 496. Noch ein paar Sachen jetzt sagen, das gehört mit zu dem, dass wir hier als Gemeinde Gottes beieinander sind. Wenn es schwierig ist, einen Platz zu finden im Gottesdienst, unterbrechen wir und sorgen dafür, dass alle irgendwie das tun können. Wenn es nicht geht, dann wir wollen vielleicht eine Übertragung hinüber schaffen. Es sind ja nur manche Gottesdienste, wo es so voll wird. Ich hätte nur die Bitte, dass Sie Ihren Platz dann nur suchen während des Liedes. Sie brauchen keine Angst zu haben, da schaut Sie niemand scheel an. Es ist so schwierig wegen des Parkens. Das weiß ich wohl, dass man zu spät kommt. Da haben wir alle Verständnis, bis man da einen Parkplatz gefunden hat. Aber wenn wir während der Schriftlesung, während dem Gebet, dem stillen Gebet, dann einfach und sammeln könnten. Der Teufel will uns so gern hier abhalten, dass wir zur Stille kommen. Während im Lied dann sind immerhin auch ein Kirchengemeinderat, Frau Begendorf oder meine Frau, dass sie noch einen Platz finden. Ich möchte Ihnen sagen, auch zum Drandenken, unsere Frau Wernach, die ist verunglückt im Urlaub, im vierten Tag des Urlaubs. Nach dem strengen Waldheim nun hätten sie den Urlaub so dringend nötig gehabt. Sie waren für 14 Tage im Schwarzwald, aber am vierten Tag ist sie mit dem Rad gestürzt und liegt doch so im Krankenhaus, dass man sie nicht hier in ein Stuttgarter Krankenhaus verlegen kann. Sie liegt im Calver Kreiskrankenhaus, dass sie mit Drandenken vielleicht ein Grüßlein schreiben, das wird sie sicher freuen. Hinten sind die Mappen mit den neuen Gemeindebriefen. Ich wäre froh, wenn einer, auch wenn er nicht in unserer Gemeinde wohnt, wenn es nur für einmal ist, der nicht sonst in einer Arbeit des Reiches Gottes ganz ausgefüllt ist, wenn er hier uns hilft. Wir haben etwa nur für die Hälfte unserer Häuser die Möglichkeit, es so persönlich zu überbringen. Das andere machen wir dann. Aber es ist sehr schwierig und es wäre so schön, wenn Sie in den Häusern einen Dienst übernehmen würden. Und Sie würden staunen, welche Erfahrungen Sie dort machen. Sie können auch zu zweit gehen oder ein Ehepaar miteinander. Es ist viel netter, wenn man zu zweit geht. Auch wenn zwei Gemeindedienstelfer ihre beiden Bezirke miteinander machen, dann ist man nicht so einsam. Aber das ist ein Dienst an den anderen Menschen des Einladens und des Herholens unter das Wort Gottes. Am Dienstagabend fangen wir mit dem Bibeltraining wieder an, um 20 Uhr. Ich habe außen hingelegt so ein Plakat, den Ausgang. Wir haben das diesmal von unserem Missionsbund so drucken lassen, damit Sie in Ihrer, ja, in die Hausfrauen in der Küche sich das aufhängen können. Und dass die Fürbitte ein bisschen konkreter ist. Das sind Verhaftete in der Sowjetunion aus dem Jahr 73 und Ende 1972. Mit Altersangaben. Sie können das auch in einer Schule anschlagen oder wo Sie sonst meinen, dass das Menschen interessiert. Aber vor allem zur Fürbitte. Nehmen Sie das mit, geben Sie das auch jemand weiter. Es ist dafür gestaltet, dass man es konkret und auch in der Größe vor Augen hat. Zum Drandenken. Auch unser Blatt von Dein Reich komme, vom Missionsbund liegt draußen. Wir wollen ja hier keine Opfer erheben für unseren Missionsbund. Da soll keiner denken, wir würden die Opferpraxis für die Missionswerke tun, damit unser Missionsbund davon selber profitiert. Es geht nur um die Fürbitte hier, die Sie tun sollen. Ich wollte Ihnen auch noch etwas verlesen, was ich meine, was so wichtig ist. Sie wissen, dass in der Vergangenheit es ja im Zusammenhang mit der Weltkirchenkonferenz von Bangkok in der Kirche eine lebhafte Diskussion gegeben hat, die unnötigerweise mit persönlichen Verletzungen und Angriffen geführt wurde. Es wurde recht massiv die Kritik, die in Bangkok geäußert wurde, abgewiesen. Es war jetzt interessant, dass aus der Tagung des Zentralausschusses in Genf zwei Leute gesprochen haben, von denen man es nicht erwartet hat, die auch sehr problematisch sich geäußert haben über den weiteren Weg der Genfer Zentrale, nicht über den Weg der Ökumene, sondern über den Weg der Genfer Ökumenischen Zentrale. Der Erzbischof Athenagoras hat nach dem evangelischen Pressedienst dort ausgeführt, der Ökumenische Rat werde beherrscht von den Gedanken derjenigen, die das Christentum als eine weitere soziale Bewegung der Geschichte ansehen. Es bestehe die Neigung, das Heil heute mit finanzieller Unterstützung der Menschen in den Entwicklungsländern gleichzusetzen. Die vorrangige Aufgabe aber der Christen bestehe in der Verbreitung des Evangeliums. Und der sonst sehr eng mit dem Weltkirchenrat zusammenarbeitende Metropolit Nikodim von Leningrad verlas das Schreiben des Moskauer Patriarchen Pimen, in dem festgestellt wurde, aus den Bangkok-Dokumenten lasse sich mühelos eine bewusste Tendenz zu einem einseitigen und negativen Heilsverständnis herauslesen. Wörtliche Zitate. Sie könnten sich nicht der Auffassung anschließen, dass man dort, wo menschenwürdige Lebensbedingungen nicht gegeben sind, auch nicht vom Heil der Welt man sprechen könne. Viele Christen könnten durch den Genfer Kurs zu der Überzeugung kommen, dass die ökumenische Bewegung unter einer neuen Versuchung steht, nämlich dass sie sich scheut, den gekreuzigten und auferstandenen Christus und Gottes Macht und Weisheit zu verkünden. und dass sie dieser Versuchung erliegend und aus Furcht, als nicht mehr ganz zeitgemäß zu erscheinen und an Popularität zu verlieren, das Wesen seines Evangeliums stillschweigend übergeht. Ende des Zitats. Wir haben davon in unseren Gottesdiensten wenig geredet.